Willkommen zu einer neuen Folge der Hochschulkiste, dem Podcast von Studierenden für Studierende. Schön, dass ihr heute wieder dabei seid. Ich bin Mireille und heute sprechen wir über ein Thema, das viele sehr gut kennen. Man sitzt am Schreibtisch, alles ist vorbereitet und trotzdem fühlt sich der Kopf wie blockiert an. Kurz vor der Prüfung wird der Körper unruhig. Der Puls zieht an und schnell steht dieser Gedanke im Raum. Was, wenn ich das nicht schaffe? Prüfungsstress kann sich auf so unterschiedliche Weise zeigen und genau darüber wollen wir heute sprechen. Dafür ist Psychologin Michelle Keuss bei uns. Sie begleitet Menschen dabei, innere Stärke aufzubauen, Stress besser zu verstehen und sich von Selbstzweifeln nicht mehr ausbremsen zu lassen. Gemeinsam wollen wir herausfinden, wie man wieder Vertrauen in sich findet und was hilft, wenn Prüfungsangst die eigene Stimme überlagert. Hey Michelle, ich freue mich sehr, dass du da bist. Bevor wir einsteigen, Michelle, lass uns kurz bei dir anknüpfen. Magst du unsere Zuhörerinnen und Zuhörern Einblick geben, wer du bist und was deine Arbeit prägt?
Ja, hallo Mireille. Erstmal danke, dass ich heute zu Gast sein darf in eurem Hochschul-Podcast. Zu meiner Person. Meine Firma heißt Federleicht und ich biete dort Coachings an mit dem Kern, dass man seinen Selbstwert stärkt, mehr zu sich findet, eben Hürden und schwierige Phasen im Leben gut überstehen kann. Und ja, da freue ich mich, dass wir da heute drüber sprechen können.
Schön, freue mich auch. Lass uns zuerst auf die Wurzeln schauen, bevor wir über Lösungen sprechen. Wenn wir über Prüfungsstress sprechen, welche tieferen Auslöser begegnet dir bei Studierenden am häufigsten?
Also grundsätzlich geht es ja nie um den Inhalt, wovor man Angst hat, sondern die Bewertung, dass man etwas nicht schafft, dass man zu schlecht abschneidet, dass man sich mit den anderen Studierenden quasi vergleicht. Und darum geht es eigentlich häufigst bei den wenn es sich ums Prüfungsstress handelt. Wenn jetzt die Leute auch zu mir ins Coaching kommen, junge Menschen mit Anfang 20 haben sich frisch eingeschrieben, dass sie auch die Erwartungen der Eltern erfüllen, die ja ganz oft ja auch das Studium mehr oder weniger auch finanzieren. Und oft kommen auch die Themen aus der Schulzeit ja wieder hoch, aus der Kindheit. Das heißt, es geht eigentlich nie darum, in welchem Fach schreibe ich oder in welchem Kurs schreibe ich eigentlich den Test, sondern was kommt danach, wenn die Ergebnisse eigentlich wieder da sind.
Das ist echt interessant und wenn ich das zuhöre, dann wird alles greifbar tatsächlich. Und damit knüpfen wir an etwas Wichtiges an, denn vieles hat seinen Ursprung früher. Also du hast schon gesagt, dass es die persönliche Erfahrung früher spielt eine Rolle, die Erziehung. Welche frühen Erfahrungen prägen noch, wie jemand auf Leistungsdruck reagiert?
Das ist eigentlich ganz einfach. Letztendlich sind wir das Resultat unserer Prägungen aus der Kindheit. Das heißt, so wie wir aufgewachsen sind mit unseren Eltern, mit den Geschwistern, wie war die Grundschulzeit, dann die weiterführende Schule, was hatte ich für ein Verhältnis zu meinen Lehrern und Lehrerinnen, wie war das mit meinen Mitschülern. Das heißt, wenn ich jetzt in der Schule eher ein ängstlicher Schüler oder Schülerin war und es fiel mir nicht ganz so leicht mit dem Lernen und ich habe vielleicht nicht die besten Noten gehabt und es gab vielleicht Ärger zu Hause, eine Strafe, Hausarrest oder einfach auch, dass man angeschrien wurde, bewertet wurde, dann merken wir uns, das nennt man dann auch negative Glaubenssätze in der Fachsprache. Das heißt, es bleibt sowas hängen wie, ich bin nicht gut genug oder ich bin nur liebenswert, wenn ich etwas leiste, wenn ich gute Noten nach Hause bringe, dann sind Mama und Papa stolz auf mich. Und wenn das quasi ausbleibt, dann verankert sich das bei uns. Und wenn wir dann quasi anfangen, zur Uni zu gehen oder so wie ihr hier an die Technische Hochschule, dann fällt mein Gehirn quasi wieder in dieses Muster rein und diese Glaubenssätze ploppen auf. Das heißt, die Prüfung steht an und jetzt bin ich quasi nicht mehr 11 oder 12 Jahre, sondern Anfang 20 vielleicht oder Mitte 20 und auf einmal falle ich wieder in dieses gleiche Loch oder ins gleiche Gefühl rein, oh mein Gott, was ist, wenn ich nicht bestehe? Was ist, wenn ich nicht gut bestehe? Dann ist ja keiner stolz auf mich, dann gehöre ich nicht dazu. Was ist, wenn ich den Kurs wiederholen muss oder die Prüfung und automatisch rutschen wir dann in diese Panik rein, dass eigentlich gar nicht mehr unser präfrontaler Kortex uns eigentlich regiert, also wo wir alle Entscheidungen treffen können, sondern wo dann eben diese negativen Glaubenssätze dann eigentlich anfangen uns zu steuern und uns im Weg zu stehen, was die Prüfung eigentlich angeht.
Ja, da merkt man sehr, wie die Kindheit ins Studium hineinreicht. Und wenn wir vom inneren Erleben sprechen, spielt die Haltung zur Prüfung selbst eine große Rolle. Was unterscheidet sich die Studierenden, die Prüfungen als Herausforderungen sehen, von denen, die sie eher als Bedrohung empfinden? Was ist so die Kernaspekte von den beiden Studierenden?
Also die Studierenden, die die Prüfung als Herausforderung sehen, die haben grundsätzlich einen gesünderen Selbstwert, die haben mehr Urvertrauen gelernt, die sehen die Prüfung jetzt nicht als, ich muss mich jetzt als Person beweisen, sondern das ist quasi ein Test, worauf ich mich vorbereiten kann. Das hat mit meiner Person letztendlich nichts zu tun. Das heißt, ich lerne, ich bereite mich darauf vor und wenn ich bestmöglich mich darauf vorbereitet habe und situativ gut abliefern kann, dann bekomme ich diese Ergebnisse und die sehen es eher als Herausforderung. Und die Studierenden, die es eher als Bedrohung sehen, das sind eher halt die ängstlicheren Menschen. Und ängstlicher in dem Sinne, das innere Kind, wovon man ja auch immer so spricht, ist ängstlicher. Das heißt, die haben eben Angst vor Konsequenzen. Das heißt, wenn ich mich jetzt auf eine Prüfung lerne und ich merke, ich sehe es als Bedrohung, ich habe wirklich Angst, dann ist es eben, okay, das Muster im Gehirn schlägt wieder zu. Oh mein Gott, ich habe Angst, was ist, wenn es nicht gut ist, wenn ich es nicht bestehe? Und dann macht das Gehirn halt eben zu und es fühlt sich eben an wie so eine kleine Panikattacke, weil wir dann uns so ohnmächtig und gelähmt fühlen. Und das kann man so grundsätzlich unterscheiden, dass der eine es eben sieht als, okay, das ist ein Test und auch wenn ich nicht bestehe oder nicht so bestehe, wie ich es mir vielleicht vorstelle, es hat mit meinem Selbstwert, mit meiner Person nichts zu tun, ob ich jetzt ein guter oder ein schlechter Mensch bin. Mhm. Und die anderen haben halt eher Angst, oh mein Gott, wenn ich jetzt nicht bestehe, dann denken andere vielleicht, ich bin dumm oder dümmer als andere oder es gibt eine Konsequenz von meinen Eltern, dass sie dann vielleicht das Studium nicht mehr finanzieren. Mhm. Und da ist es dann eher eine Angst oder eine Bedrohung.
Also sie legen sehr viel Wert auf die anderen Meinungen von der Umgebung und die anderen sehen so, eine Prüfung ist es einfach so ein Test für mich oder als objektive Perspektive sehen Sie die Prüfung.
Okay, genau, weil es ist ja genau das Gleiche wie damals in der Schule. Man hat ein Referat oder man muss, egal ob es jetzt eine Ex war oder eine Schulaufgabe oder was auch immer, man wird bewertet. Man kriegt eine Note, aber oft ist es ja auch dann das Standing in der Klasse. Das heißt, wenn ich jetzt super gut in der Schule war, dann war ich vielleicht der Streber. Und wenn ich jetzt vielleicht nicht die besten Noten hatte, dann war ich vielleicht, keine Ahnung, der Klassenclown oder, keine Ahnung, der Checker, der Coole, der halt vielleicht beliebt war, aber jetzt nicht die besten Noten eben abgeschnitten hat. Und das merkt sich ja unser Gehirn. Das ist ja dann eben dieser negative Glaubenssatz, den wir in uns tragen, was ja dann im Studium wieder abgerufen wird. Und wenn ich jetzt schon Schwierigkeiten hatte damals in der Schulzeit, dann wird das ja hier quasi wieder projiziert auf meine aktuelle Situation als junger Erwachsener, dass ich halt hier auch wieder nicht bestehe, weil die Schulzeit ja vielleicht auch super schwierig war. Und dann ist es ja im Studium vielleicht auch so. Und dann blockiert man sich eigentlich selber, weil man in der Vergangenheit lebt.
Ja, das ist, merkt man jetzt, wie kraftvoll die eigene Haltung sein kann. Und viele erleben auch Angst als etwas rein Negatives, weil die ganze Zeit wir sprechen über Angst und wir sehen Angst als rein Negatives. Wie erklärst du, dass Angst eigentlich normal und manchmal sogar hilfreich in manchen Situationen sein kann?
Wenn wir uns das einfach biologisch anschauen, dann ist ja Angst letztendlich ein Aktivierungssystem. Also Angst ist grundsätzlich dafür da, damit wir überleben. Also wenn wir beide jetzt durch die Stadt laufen und spazieren gehen und wir hätten keine Angst zu sterben, dann würden wir nicht schauen, ob ein Auto oder ein Bus kommt, laufen einfach über die Straße und werden überfahren. Das heißt, Angst ist ja grundsätzlich erstmal nützlich, damit wir überleben. So ganz vom Ursprung der Menschheit her. Die Angst, die viele als was Negatives, glaube ich, erachten, kommt daher, dass wir es ja eben wieder bewerten. Die Bewertung macht eigentlich alles oder damit steht alles, wie wir die Situation eingruppieren. Und Angst ist grundsätzlich erstmal was Dienliches. Also wenn wir uns jetzt vorstellen, wir machen Sportart oder wir musizieren, wir spielen ein Instrument und wir haben einen Wettkampf oder einen Auftritt, dann ist man ja nervös, man spricht vom Lampenfieber. Das kommt ja daher, weil es uns wichtig ist. Weil es uns wichtig ist, wollen wir besonders gut sein, wir strengen uns an. Und dadurch reagiert ja auch unser Nervensystem. Das nennt man auch das vegetative Nervensystem. Da haben wir ja einen Stressnerv und einen Entspannungsnerv. Und wenn mir etwas wichtig ist, dann wird ja Adrenalin ausgeschüttet. Ich bin aufgeregt, ich bin nervös, weil ich will ja besonders gut sein. Und das ist ja per se nichts Schlechtes. Weil wenn wir gar keinen Stress, also wenn gar keine Stresshormone ausgeschüttet werden, dann können wir auch gar nicht überleben, weil also dann sind wir ja lustlos, dann sind wir ja unmotiviert, dann sind wir ja so, dann ist uns alles egal. Genau. Und wenn uns etwas wichtig ist, dann sind wir nervös, weil wir wollen besonders gut sein. Das heißt, ich glaube, man darf hier auch unterscheiden, bin ich positiv aufgeregt, weil es ist mir wichtig, oder bin ich negativ ängstlich, weil ich Angst habe vor den Konsequenzen. Aber grundsätzlich ist Angst per se erstmal neutral, weil es kommt ja eben darauf an, wie ich es in meinem Gehirn bewerte.
Richtig interessant. Also man muss Angst als Hinweis statt als Feind sehen, so kann man sagen.
Genau, also es ist ein Zeichen. Also immer wenn man sagt, okay, ich bin besonders ängstlich, dann ist es per se nichts Negatives, sondern ich darf ja dann bei mir wieder selbst einchecken und sagen, warum bin ich ängstlich, warum bin ich aufgeregt? Ah, okay, mir ist es wichtig. Okay, warum ist es mir wichtig? Ist es mir wichtig, weil ich selber gut abschneiden will, oder ist es mir eben wichtig, was die anderen sagen und wie die anderen mich bewerten? Und so kommt man eigentlich dann zum Ursprung, was unseren Selbstwert angeht. Warum agiere ich so, wie ich agiere? Mache ich das für mich oder mache ich das für die anderen?
Das Richtige, du hast auf den Punkt gebracht. Meine nächste Frage ist es ein bisschen so dieses nach innen weiterschauen. Du hast gesagt, dass das Selbstbild wirkt enorm stark auf unsere Haltung, auf unsere Persönlichkeit. Viele Studierende zum Beispiel berichten, dass sie kurz vor der Prüfung im Kopf dicht machen. Welche innere Dialoge spielen dabei eine Rolle?
Ja, das sind eigentlich grundsätzlich genau die negativen Glaubenssätze, was ich vorhin auch meinte. Das sind dann diese inneren Monologe, ich schaffe das nicht, ich bin nicht gut genug, ich werde das bestimmt nicht bestehen oder ich werde das schlecht bestehen. Ich habe viel zu wenig gelernt, ich habe mich viel zu wenig vorbereitet. Die anderen sind bestimmt viel, viel besser als ich, oder den anderen fällt es ja so viel leichter als mir. Ich muss immer so viel büffeln und nächtelang durchpauken und den anderen fliegt es so zu. Und wenn ich ja schon solche Gedanken habe, das ist jetzt auch in meiner Arbeit, da kann man sich jetzt vor dem geistigen Auge so eine Kette vorstellen. Unsere Gedanken steuern unsere Gefühle steuern unser Handeln. Das heißt, wenn ich jetzt denke, ich schaffe das nicht, welche Hormone werden ausgeschüttet? Stresshormone, zum Beispiel Cortisol. So, wenn ich jetzt denke, ich schaffe das nicht, kannst du ja vielleicht mal mit dir vergleichen. Wenn du jetzt denkst, du schaffst es nicht, wie fühlst du dich in dem Moment?
So schwach, tatsächlich. Und dann schaffe ich auf jeden Fall nicht.
Genau, also man fühlt sich klein, man fühlt sich minderwertig, unsicher, ängstlich. Ja, und was ist dann mein Output? Was ist ja mein Handel? Ich blockiere.
Genau.
Weil ich sitze dann in der Prüfungssituation, mein Herz schlägt super schnell. Das meinte ich auch vorhin mit dem vegetativen Nervensystem. Wenn wir solche Gedanken haben, solche selbstvernichtenden Gedanken, nenne ich das immer, dann steigt unser Sympathikus, unser Stressnerv. Und wenn unser Stressnerv steigt, steigt unsere Herzfrequenz. Und wenn unsere Herzfrequenz steigt, dann ist die Sauerstoffsättigung im Gehirn quasi, ich will nicht sagen, ja, einfach schlechter. Also die Qualität der Sauerstoffteilchen sinkt einfach. Wenn ich jetzt eine Herzfrequenz von 96 habe, dann schlägt mein Herz super schnell und man kommt ja gar nicht dazu, einen klaren Gedanken zu fassen. Es fällt einem gar nichts ein, weil ich bin da so nervös. Und das habe ich eigentlich selber in der Hand, weil wenn ich den ganzen Tag oder mich vor der Prüfung, die Tage vor der Prüfung selber so reinsteige und mich selber so abwerte, dann kommt halt auch mein Körper nicht hinterher. Das heißt, meine Gedanken beeinflussen eigentlich, was der Körper macht und wie gut ich dann auch nachdenken kann. Weil was brauchen wir in der Prüfungssituation? Wir brauchen Entspannung. Wir brauchen einen Ruhezustand, damit ja auch mein präfrontaler Kortex auch auf die Informationen, die ich da reingeballert habe beim Lernen, auch zugreifen kann. Wenn mein Hirn aber damit beschäftigt ist, quasi meinen Herzschlag zu regulieren, also dass ich quasi nicht hier vom Stuhl kipp vor lauter Herzrasen, ja, dann fällt mir auch nichts ein. Das heißt, diese Gedanken sind dafür verantwortlich, dass ich in der Prüfungssituation das Gelernte eigentlich gar nicht abrufen kann. Also es geht biochemisch eigentlich gar nicht, weil mein Körper ist voller Cortisol.
Wow, das ist richtig sehr spannend, tatsächlich. Und wenn wir dieser Dialog kritisch ist, rutschen Erfolge schnell aus dem Blick. Warum ist es so schwer, die eigene Erfolge wahrzunehmen, selbst wenn objektiv vieles gut läuft?
Letztendlich sind wir Bestätigungssäugetiere, sage ich jetzt mal. Also wir rufen immer die Erfahrungen ab, was sich für uns sicher anfühlt. Das ist in der Psychologie so ein bisschen ambivalent, weil unser Gehirn sagt uns zwar, es ist falsch, aber fürs Nervensystem fühlt es sich gewohnt und sicher an. Da machen wir quasi wieder den Sprung in die Kindheit. Wenn, das kennt vielleicht der ein oder andere von sich selber, und das die Eltern, die meinen das nie böse oder nie böswillig, die haben ja ihre Prägungen auch aus ihrer Kindheit. Wenn ich jetzt eine 3 oder eine 4 nach Hause bringe oder vielleicht sogar eine 2 und da kam, ja, warum war es keine 1? Warum war es nicht besser? Warum hattest du nicht die bessere Note? Dann hatte ich ja eigentlich ganz objektiv einen Erfolg, Aber ich wurde ja gleich darauf hingewiesen, warum war es nicht besser? Mhm. Das heißt, als Erwachsener kann ich meine Erfolge eigentlich ganz schlecht greifen oder selbst anerkennen, weil es hätte ja auch besser sein können. Mhm. Das heißt, alle Dinge, die gut laufen, kann ich eigentlich nicht wertschätzen, weil mein Gehirn ist so geprägt, dass dann sofort der Impuls kommt, ja, war ja ganz nett, war ja ganz cool, aber hätte ja auch besser sein können. Weil die anderen waren ja vielleicht auch besser. Ich hätte ja auch Klassen besser sein können. Oder ich hätte ja auch, keine Ahnung, 10 Punkte mehr haben können. Warum habe ich es nicht geschafft? Mhm. Und das stammt eben wieder daraus, dass wir halt einfach so einen Negativitätsfokus haben, so nennt man das. Wir fokussieren uns mehr auf das Negative als auf das Positive. Und so funktioniert grundsätzlich auch unsere ganze Gesellschaft. Und das sieht man ja auch in verschiedenen Bereichen. Wenn ich jetzt Nachrichten anschaue, da wird ja nicht den ganzen Tag berichtet, wie schön die Welt ist, sondern was ja alles Schlimmes passiert. Warum ist es so? Weil wir den Fokus immer eher auf das Negative legen und davon hängt halt ab, wie hoch oder niedrig unsere Messlatte halt auch uns selber gegenüber gerichtet ist.
Ja, ich verstehe dich vollkommen und das ist so der Grund, warum wir so streng mit uns selbst, obwohl wir so viel Erfolge erreicht haben. Und kommen wir zu den Faktoren, die langfristig wirklich stärken. Was macht für dich ein Mindset aus, das Studierende durch stressige Phasen trägt?
Ich glaube, eine gesunde Selbstliebe, auch wenn das jetzt inflationär auch bei uns immer benutzt wird in der Gesellschaft, ist das schon der Kern von dem gesunden Mindset, was auch der Kern meiner Arbeit ist, dass man sich selber, glaube ich, grundsätzlich erstmal mag. Also wir haben uns selbst das ganze Leben an der Seite und es wäre schön, wenn wir uns zumindest akzeptieren könnten und uns nicht den ganzen Tag schlecht machen. Das heißt, das Fundament sollte sein, dass ich wertfrei und wertschätzend mir selber gegenüber trete. Eben schon, wie ich mit mir selber spreche. Dass ich schon den kleinen Mini-Step mache und nicht denke, ich schaffe das nicht, sondern ich schaffe das. Ich schaffe das auf jeden Fall. Und mein Selbstwert hängt nicht von meinen Prüfungsergebnissen ab. Oder ich bin trotzdem ein toller Mann, eine tolle Frau, ein liebenswerter Mensch, unabhängig, wie ich quasi in meinem Studium oder in der Prüfung abschneide. Also, dass man das ein bisschen relativiert, dass keine Prüfung auf der Welt ist, sagt was aus, ob wir ein liebenswerter Mensch sind. Sondern Liebe, Selbstliebe hat man verdient von der Geburt an. Vom ersten Atemzug an sind wir liebenswert und wir müssen es niemandem beweisen oder uns erkämpfen, uns das erarbeiten, dass wir liebenswert sind, sondern von Haus aus haben wir das verdient. Und dieses Fundament, diese Haltung bringt mich erstens durch mein ganzes Leben und explizit halt auch durch einen Studiengang, durch eine Ausbildung, durch eine Weiterbildung, durch jede Lebensphase, die ich quasi durchlebe, weil ich grundsätzlich mit mir im Reinen bin. Weil dann mache ich mich eben nicht davon abhängig, ob ich jetzt bessere oder eher schlechtere Prüfungsergebnisse habe, weil ich weiß, ich mag mich. Ich bin ein netter Kerl oder eine tolle Frau. Dass ich mir auch erlaube, Fehler zu machen, dass man quasi ein anderes Fehler-Mindset bekommt. Dass man Fehler nicht als Abstrafung oder als Zeichen des Scheiterns sieht, sondern Fehler sind grundsätzlich, das ist ganz spannend, in meinem Coaching mache ich da immer so ein Post-it, da schreibt man Fehler drauf und wenn du die 6 Buchstaben umstellst, kommt quasi ein neues Nomen raus und das heißt Helfer. Das heißt, Fehler sind Helfer. Und wenn man schon mal dieses Mindset hat in der Prüfung, dann gehe ich da auch schon viel entspannter rein. Dass da keiner ist bisher gestorben, wenn ich mal eine Prüfung nicht so abgeschlossen habe oder abgeschnitten habe, wie ich mir das vorgestellt habe, dass ich mal das Drama ein bisschen rausnehme aus dieser ganzen Prüfungssituation. Sondern es so sehe, okay, habe ich mich bestmöglich vorbereitet, ich glaube an mich, ich weiß, ich bin eine intelligente Person, eine intelligente Frau, ein kluger Mann und dass ich das auf jeden Fall schaffen werde. Und dieses Mindset trägt mich auch gut durch diese ganzen Klausurenphasen, die die Studierende ja immer haben.
Ja, das ist echt interessant, das ist so die Selbstliebe, egal welche frühen Erfahrungen hat man, sondern dass man dieses Fehler als Helfer, wie du gesagt hast, sehen. Das ist schon wichtig.
Ja, dass man es halt analysiert. Also weil selbst wenn ich halt eine Prüfung mal nicht bestehen sollte, dann, dass ich es halt auf der Sachebene ganz analytisch anschaue und sage, okay, habe ich mich bestmöglich vorbereitet? Habe ich das Thema verstanden? Hätte ich vielleicht noch mehr mir das durchlesen müssen oder mit Kommilitonen mich zusammensetzen müssen? Habe ich überhaupt den richtigen Lerntyp? Wir haben ja verschiedene Lerntypen, was ja auch ganz wichtig ist während des Studiums. Das ist dieses Bulimie-Lernen, was wir ja alle aus der Schulzeit kennen. Ich lerne es auswendig und dann gebe ich es quasi wieder raus, dass das vielleicht nicht zu jedermann passt. Und stimmt, mit diesem Fehler-Mindset meine ich eben, dass ich da an die Sache drangehe und mir überlege, ja, warum habe ich so abgeschnitten? Und nicht dann überlege, ja, weil ich halt dumm bin. Oder weil ich nicht gut genug bin oder weil die Welt sich gegen mich verschworen hat, weil ich habe immer Pech, sondern dass ich halt eben die Gefühlsebene in dieser Hinsicht mal rausnehme und ganz analytisch drauf schaue, wie in der Unternehmensberatung zum Beispiel, dass ich schaue, okay, was hätten wir in diesem Prozess besser machen können? Was für die nächste Prüfung, was könnte ich anders gestalten, dass ich zu einem anderen Ergebnis komme? So, das heißt, wir haben einmal, was passiert in unserem Kopf und was passiert wirklich in der Realität in meiner Prüfungsvorbereitung, was könnte ich da verbessern? Das heißt, ich habe das selber in der Hand, welches Ergebnis am Ende rauskommt.
Ja, das ist richtig bemerkenswert tatsächlich und das hilft bestimmt einige Zuhörerinnen und Zuhörern. Und dieses Mindset lebt auch davon, bewusster mit Stress umzugehen. Wie kann man lernen, bewusster zu reagieren, statt sich von Stressgedanken leiten zu lassen?
Also, kannst du die Frage ein bisschen konkretisieren, wie du das meinst?
Wie kann man so an Stresssituationen bewusst reagieren?
Also, dass man sich selber reguliert.
Genau, dass man dieses Mindset reguliert und also anstatt im Stressgedanken zu landen, dass man mehr ruhiger wird.
Mhm. Also in dem Moment, wenn ich
in dem Moment, ja.
Genau, also ich kann grundsätzlich wieder ganz logisch anfangen, anatomisch. Wenn mein Herzschlag erhöht ist, was ist die logische Konsequenz? Ich muss ihn beruhigen und wir beruhigen unseren Herzschlag immer durch Atmen. So, das klingt jetzt auch mega unsexy, aber es ist so, dass man einfach eine Atemtechnik macht. Also da gibt es ja verschiedene Modelle, zum Beispiel 4 Sekunden einatmen, 5 Sekunden ausatmen oder einatmen, Atem halten, dann ausatmen. Dass man sich grundsätzlich beruhigt und den Körper einfach selbst wieder reguliert, dass das Nervensystem aus dieser Überregung wieder rauskommt. Das heißt, der einfachste Step, den jeder machen kann, das ist auch weder peinlich noch irgendwie uncool oder weiß ich nicht, ein Zeichen von Schwäche, dass man einfach atmet. Das kann ich in der Prüfungssituation machen, ganz leise für mich. Das kann ich schon in der Tram, im Bus, auf dem Fahrrad, zu Fuß, im Vorfeld machen, wenn ich davor auf Toilette gehe, dass ich erstmal mein Nervensystem so ausrichte, dass es diese Prüfungssituation überhaupt stemmen kann. Also im Vergleich, ich kann mit einem unaufgetankten Auto kann ich auch nicht fahren. Das heißt, ich muss es vorher tanken, ich muss schauen, dass alle Bestandteile des Autos quasi ineinander gut funktionieren, damit ich weite Strecken überbrücken kann. Und genau das Gleiche ist mit unserem Körper. Mit einem super gestressten Körper, was völlig überschwemmt ist mit Cortisol, lässt sich halt schlecht arbeiten. Das heißt, ich kann wieder ganz logisch, intelligent agieren und sagen, okay, was brauche ich, damit ich mich in dieser Situation gut konzentrieren kann? Ja, ich brauche einen klaren Geist. Und wann habe ich einen klaren Geist? Ja, wenn ich Sauerstoffteilchen im Hirn habe. Und wann habe ich die? Ja, wenn mein Herz einfach ruhiger schlägt. So, wie sagt ja, so die Gesundheitsorganisation sagt ja, wir sollen einen Puls von 60 bis 80 Schlägen haben. Ja, wenn man so in diesem Normbereich drin ist, sollte die Welt eigentlich in Ordnung sein. Ich tendiere eher so zwischen 60 und 70, dass der Puls da liegen sollte. Wenn ich natürlich nervös bin, weil es mir wichtig ist, kann er auch höher sein, aber er darf halt nicht uferlos hoch sein, dass ich halt eben mehr damit beschäftigt bin, nicht vom Stuhl zu kippen, anstatt die Frage zu beantworten.
Das ist so, kann man dieses Atemübungen unmittelbar vor einer Prüfung machen? Oder?
Immer, ja, den immer. Kann man immer machen. Also den kann man auch nicht zu viel machen. Also es hat sich noch keiner zu Tode geatmet, also, sondern eher... Das kann auch jeder für sich still am Platz machen. Also es ist jetzt nichts, dass ich sage, oh mein Gott, das ist super peinlich und es fällt mega auf, sondern das kann ich ganz langsam für mich machen, dass ich mit der Nase einatme, einfach imaginär bis 4 oder 5 zähle. Ich kann ja auch meine Finger heimlich nehmen unterm Tisch oder wie auch immer und dann 5 Sekunden ausatmen und das wiederhole ich einfach 5 bis 10 Mal und dann merke ich schon, wie einfach mein ganzer Körper ruhiger wird.
Ruhiger. Also man muss dieses Atemübung natürlich für sich merken. Und gibt es eine kurze Übung auch, die unmittelbar vor einer Prüfung Ruhe und Fokus bringt?
Also eine Übung, was super gut ist, um mich überhaupt durch diese ganze Prüfungsphase vielleicht durchzubringen, ist, dass man mit positiven Affirmationen arbeitet. Positive Affirmationen sind quasi aufs Deutsche übersetzt Selbstbekräftigungssätze. Dass man eigentlich die negativen Glaubenssätze, wie zum Beispiel, ich bin nicht gut genug, umwandelt in, ich bin gut genug, jetzt mal so ganz platt quasi umgewandelt, dass ich einfach mir ein kleines Kärtchen mache, mir ein Poster hole, mir selber Kärtchen schreibe, die ich mir am Tag mehrmals durchlese und sage, hey, ich bin intelligent und willensstark, ich schaffe alles, was ich mir vornehme, ich komme locker easy durch die Prüfungsphase, dass ich mir das selber quasi jeden Tag positiv zuspreche, damit quasi der Glaube an mich selbst quasi auch wirklich umsetzbar ist. Weil ich sag mal, wir können die Vergangenheit nicht mehr ändern, die wir alle hatten. Jeder hat so sein Päckchen, was er so mitträgt. Das können wir auch nicht rückgängig machen, aber ich kann ja die Gegenwart und die Zukunft verändern. Das heißt, selbst wenn ich vielleicht nicht die besten Voraussetzungen mitbekommen habe auf meinem Weg, vielleicht blöde Erfahrungen zu Hause hatte oder blöde Erfahrungen aus meiner Schulzeit, dann kann ich ja trotzdem versuchen, dass ich positiver durch mein Studium komme, indem ich liebevoller mit mir selber spreche. Das heißt, diese positiven Affirmationen kann man auf jeden Fall mit einbauen. Und ganz konkret eben wieder diese Atemübung, ein fester Stand, also dass man einfach, wie soll ich sagen, den Körper auch vor der Prüfung in Bewegung bringt. Also in der Schule kennen wir es ja alle, wir sitzen den ganzen Tag, wir werden irgendwann hibbelig. Weil wir sind grundsätzlich nicht dafür gemacht, den ganzen Tag nur zu sitzen. Das heißt, wenn ihr jetzt Prüfungen habt und ihr fangt jetzt morgens schon an, ja, dass ich vielleicht einen kleinen Spaziergang mache, dass ich einen Hampelmann mache, dass ich meinen Körper kurz in Bewegung bringe, in Wallung bringe, dass überhaupt der Stoffwechsel angeregt wird, damit überhaupt quasi auch Sauerstoffteilchen quasi zirkulieren und nicht, dass ich auf dem letzten Drücker aufstehe, dann zur Tram renne, mir dann noch schnell einen Kaffee reinziehe und dann auf dem letzten Drücker in den Prüfungsraum reingehe. Das sind jetzt nicht die besten Bedingungen für den Körper, sondern eher mit Achtsamkeit. Einfach mich gut auf diesen Tag schon mal vorbereite, ausreichend schlafe, nicht bis nachts um 5 quasi lerne und dann eine Stunde Schlaf aufstehen. Kennen wir alle aus dem Studium. Und dann möglichst viel Energy-Drinks und Kaffee in der Nacht. Das sind halt nicht die besten Voraussetzungen. Das heißt, so ganz konkrete Techniken sind eben schon mal Selbstfürsorge vor der Prüfung. Positive Gedanken, den Körper mal bewegen, dann mit der Atmung arbeiten. Einfach den Körper in den guten Zustand bringen, dass er diese Prüfungssituation jetzt auch gut meistern kann.
Okay, dann Zusammenfassung für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer. Also Mentalvorbereitung, ein Tag oder so die Phase vor der Prüfung, es ist ganz wichtig. Und Bewegung ist ganz wichtig und dass man nicht so alles auf den letzten Druck machen muss.
Genau.
Und langfristig sind es oft die kleinen Gewohnheiten, die den Unterschied machen. Welche kleinen Routinen unterstützen ein stabileres Selbstbild?
Also grundsätzlich kann man einfach jeden Tag in kleinen Mini-Steps üben, diesen Negativitätsfokus, was wir ja vorhin hatten, sich den ein bisschen abzutrainieren. Eben, dass ich erstmal meine Gedanken beobachte, ja, okay, mir fällt auf, ich denke super negativ, super abwertend mir und anderen gegenüber. Erstmal so, okay, krass, ich denke super negativ, vielleicht denke ich ein bisschen neutraler. Und üben kann man das mega gut, da gibt es super viel auf dem Markt, mit Achtsamkeits- oder Dankbarkeitstagebüchern. Da gibt es verschiedene Varianten. Zum Beispiel das 6-Minuten-Tagebuch ist so ein Klassiker, ist ganz schlicht gehalten. Das sind quasi die ersten 3 Minuten des Tages. Richtig, da sieht mein Fokus darauf, wie möchte ich durch den Tag kommen. Und dann gibt es quasi noch einen Abschnitt 3 Minuten am Abend. Was war heute Positives? Was habe ich gelernt? Was habe ich heute gut gemacht? Das ist ein ganz guter Einstieg, um mal den Fokus einfach zu verschieben, damit ich mir auch klügere Fragen stelle am Tag. Also damit ich gezwungen bin, quasi den Fokus darauf zu richten, was habe ich heute Gutes gemacht, was habe ich für jemand anderen gemacht, wo war ich vielleicht heute ganz gut, ganz passabel. Da werden jetzt Menschen mit einem niedrigen Selbstwert jetzt nicht reinschreiben, ich bin der Tollste, das ist auch nicht der Sinn, aber dass ich zumindest in Mini-Steps übe, den Fokus darauf zu richten, nicht was habe ich heute den ganzen Tag falsch gemacht und was war alles schlecht, sondern was war heute neutral bis gut. Das heißt, mit so einem Achtsamkeitstagebuch ist man schon mal ganz gut, kann man eine gute Routine etablieren. Und einfach, was auch ganz super ist, kann ich nur jedem empfehlen, ist, kauft euch ein kleines Büchlein oder wenn ihr digital unterwegs seid, dann auf euren Laptop oder iPad oder wo auch immer und fangt an, euch eure Gedanken aufzuschreiben. Also wie so ein ganz klassisches, traditionelles Tagebuch, dass man wirklich versucht, die ganzen negativen Gedanken aus dem Kopf auch rauszubringen. Weil der negative Gedanke, der geht nicht weg, indem ich mich wieder selber dafür schimpfe, okay, warum denke ich schlecht, sondern ich muss ihn rauslassen. Also im Coaching spreche ich davon immer aus dem Kopf rein in den Körper. Das heißt, entweder wirklich Bewegungsübungen oder einfach Stift und Zettel nehmen und einfach aufschreiben, was ich denke. Und es ist sehr verblüffend, wenn man das mal an sich beobachtet. Das kannst du gerne auch mal ausprobieren und mir dann berichten, wie das so klappt. Der Gedanke ist weg. Es fühlt sich leichter an, weil ich habe es mir wie von der Seele geschrieben. So, wenn jetzt Leute dabei sind, die sagen, ich bin super faul oder schreiben ist jetzt nicht so mein Tool, dann kann man ja auch das Diktiergerät nehmen am Handy, eine Gruppe mit sich selber oder irgendeine coole App und man spricht es drauf. Boah, ich bin heute super ängstlich, bin mega angespannt, ich habe irgendwie negative Gedanken, ich weiß gar nicht warum. Mhm. Und man lässt sie einfach raus, ja, weil dann ist es aus dem Kopf schon mal weg. Das ist wie abgehakt. Mhm. Das heißt, das sind so Routinen, die ich eigentlich etablieren kann, so wie es halt jedem in seinen Tagesablauf halt reinpasst. Ob er es jetzt morgens macht oder abends oder in der Mittagspause, ist ja egal, aber Hauptsache man tut's. Quasi so 5 bis 10 Minuten am Tag, bisschen Selbstfürsorge, Selfcare, bewirkt wirklich Riesenschritte und große Wunder eigentlich, um durch so eine Prüfungsphase durchzukommen.
Ja, aber das ist richtig absolut umsetzbar mit diesem, dass man so die schlechten Gedanken auf dem Zettel schreibt. Ich habe tatsächlich einmal probiert und ich fand richtig gut. Aber das ist so, am nächsten Tag kommt die Gedanke wieder.
Genau, das ist auch Übung, genau, weil man muss halt sich halt auch vorstellen, das kann man, ja, was kann man für eine Metapher nehmen? Man kann sich eigentlich wie so eine Art Feld vorstellen, entweder so ein Mais- oder Gerstenfeld, ein Weizenfeld. Und wenn ich jetzt einmal durchlaufe durch so hohes Gras, habe ich dann schon einen Trampelpfad? Nein, habe ich nicht. Das heißt, wenn ich aber ganz oft diesen Weg gehe, irgendwann bleibt das Gras liegen, irgendwann wächst da gar kein Gras mehr, ich sehe die Erde und dann habe ich so einen richtig neuen Weg. Das kennen wir alle, wenn wir in der Natur mal wandern waren. Und so können wir uns das vorstellen mit unserem Gehirn. Diese negativen Gedanken sind wie so eine Autobahn. Ich bin so oft diesen Weg gegangen, habe den Gedanken so oft gedacht, dass es für unser Gehirn Gewohnheit ist. Und immer wenn wir eine neue Gewohnheit etablieren wollen, stehen wir quasi wieder vor diesem Weizenfeld und müssen erst einen neuen Weg uns erarbeiten. Wir müssen quasi auch diesen Gedanken erst wieder so oft gehen, dass ich einen Weg habe. Und irgendwann stehe ich quasi wie vor so einer Weggabelung. Ich habe links den Weg der negativen Gedanken, den bin ich jetzt schon 20 Jahre lang gegangen. Das fühlt sich sicher an. Es tut mir zwar nicht gut, aber es fühlt sich sicher an. Und ich habe vielleicht rechts habe ich den neuen Weg. Und weil ich den jetzt auch schon so oft gedacht habe, gegangen bin, fühlt sich der jetzt auch schon sicherer an. Und irgendwann laufe ich nur noch rechts und muss gar nicht mehr links gehen, weil der fühlt sich jetzt auch sicher an. Das heißt, man darf jetzt nicht mit dieser Utopie da rangehen und sagen, ich habe jetzt die nächste Prüfungsphase 2026 und jetzt mache ich mal da 2 Wochen Achtsamkeitstagebuch und dann ist die Welt gerettet. Nee, da muss ich gleich jeden in die Realität holen, so funktioniert es nicht. Sondern man kann halt auch, keine Ahnung, 20, 25, 28 Jahre, wie alt halt auch jeder von euch ist, kann ich halt nicht in 14 Tagen ändern. Sondern das ist wirklich Training. Man muss das etablieren und ganz oft machen und dann wird man besser. Genauso wie wenn ich ins Fitnessstudio gehe. Ich kann ja auch nicht eine Woche ins Gym gehen und denken, ich habe ein Sixpack. Das funktioniert halt auch nicht. So, ich muss da halt kontinuierlich daran arbeiten und das wirklich in mein Leben integrieren und nicht nur, das ist ganz wichtig, damit ich gut durchs Studium komme, sondern damit ich grundsätzlich ein gesünderer, mental gesünderer Mensch werde. Weil nach dem Studium endet es ja nicht. Dann geht es ja wieder los, ich muss mich bewerben, ich brauche einen Arbeitgeber. Und wenn ich dann ja wieder in mein Muster reinfalle, dann kriege ich den Job ja auch nicht. Das heißt, es sind ja eigentlich Routinen, die ich für mein ganzes Leben eigentlich etablieren sollte.
Ja, dann muss ich meine schlechten Gedanken mehrmals jeden Tag schreiben, damit sich so als Gewohnheit fühlt, oder?
Aber jetzt nicht nur den Fokus eben auf das Negative, sondern eher halt mit diesen positiven Affirmationen arbeiten. Also du sollst jetzt nicht am Tag 100 Mal aufschreiben, was du Negatives denkst, dann hast du ja wieder den Negativitätsfokus. Stimmt, dann legst du ja wieder den Fokus nur auf das Schlechte. Zum Beispiel ich kann ein Beispiel von meiner Routine machen. Morgens, wenn ich als allererstes aufstehe in der Familie, dann sitze ich da mit meiner Tasse Tee oder Kaffee, mit einer Kerze, mit meinem Achtsamkeitstagebuch und wenn ich jetzt wirklich irgendwelche Gedanken habe, die mich irgendwie belasten oder irgendwie quälen, dann schreibe ich das in meinem Büchlein auf und dann starte ich in den Tag. Aber dann denke ich jetzt nicht mehr den ganzen Tag über meinen Hirnfurz quasi nach, den ich in der Früh hatte, sondern ich versuche halt wirklich positiv durch den Tag zu kommen, indem ich ja gar nicht mehr solche negativen Gedanken über mich habe. Und das ist wirklich Training. Also ich persönlich, ich rede nicht mehr abwertend über mich selber, weil ich es ja auch seit Jahren mache. Das heißt, der Fokus sollte schon auf dem Positiven liegen und nicht, dass du jetzt am Tag 10 Mal aufschreibst, oh Gott, ich glaube, ich schaff's nicht, sondern 10 Mal aufschreiben, ich werde es auf jeden Fall schaffen. Oder 10 Mal denken, ich schaff's auf jeden Fall und ich schaffe das, ich bin mega schlau, ich bin mega klug und ich komme da easy durch die Prüfungsphase. Dass eben der Unterschied ist, und das darf jeder quasi von euch darf das begreifen, Biochemie. Jeder Gedanke löst ein Hormon aus. Wenn ich negativ denke, löst es ein Stresshormon aus. Wenn ich positiv denke, löst es Dopamin aus. Quasi, wir brauchen ja Dopamin und Serotonin, unsere beiden Glückshormone, die wir ja haben. Und wenn ich positiv denke, wird auch ein positives Hormon ausgeschüttet. So, und da darf ja quasi der Weg hingehen. Ich darf öfter am Tag positiv denken und dann bin ich ja auch glücklicher und entspannter. Und das ist eigentlich so der Schlüssel zum Erfolg.
Ja, vielen Dank für die interessante Einblicke. Und auch mit guter Vorbereitung, manchmal läuft nicht immer alles rund. Was hilft Studierenden am meisten, wenn ein Ergebnis sofort starke Selbstzweifel auslöst?
Eigentlich auch genau das Gleiche, was wir vorhin schon hatten, dass man sich klar macht, dass diese Leistung nichts über mich, über meine Person, über meine Lebenswürdigkeit aussagt. Dass es einfach ein Ergebnis ist von einer Situation und es sagt nichts über meinen Charakter und über mein Wertesystem aus. Dass man diese Trennung einfach hinkriegt. Also wenn ich jetzt als Autofahrer über eine rote Ampel fahre, sitze ich ja auch nicht im Auto und denke mir, oh Gott, was bin ich für ein furchtbarer Mensch. Sondern da weiß ich ja, okay, war ich jetzt unachtsam, war abgelenkt, war unkonzentriert, aber ich würde es jetzt niemals gleichsetzen mit, oh mein Gott, ich bin ja so ein furchtbarer Mensch, keiner mag mich. Und genauso ist es ja in der Prüfungssituation auch, dass ich es halt schaffe, ja, ich habe vielleicht nicht so abgeliefert, wie ich gerne hätte, aber deswegen bin ich trotzdem ein toller Mensch. Oder deswegen habe ich trotzdem tolle Freunde oder deswegen muss ich jetzt nicht mich selber total schlecht machen. Also man kann quasi unterscheiden zwischen einem Gefühl und den Fakten. Also das Gefühl ist, ich bin frustriert, ich bin niedergeschlagen, ich fühle mich klein, ich fühle mich schlecht. Und die Fakten sind halt einfach, ja, es war halt nur eine Prüfung. Und davon wird jetzt keiner sterben. Und davor werde ich jetzt auch nicht sterben. Und ich werde jetzt nicht ins Exil geschickt, weil ich jetzt diese Prüfung nicht bestanden habe. Also weißt du, wie ich das meine?
Ja, das stimmt. Also ich sehe genauso. Und genau das brauchen viele tatsächlich. Aber dann gibt es so den Druck von außen. Zum Beispiel viele erleben Erwartungen durch Noten, Vergleiche oder Familie. Wie lässt sich das einordnen, ohne das eigene Selbstbild zu verlieren? Also vielleicht kommt dieses Druck von Familie. Vielleicht jemand ist, man sieht das, wie du gesagt hast, das ist eine objektive Perspektive, dass die Prüfung nur ein Test für mich, ich kann besser in der nächsten Prüfung sein. Aber vielleicht kommt ein Druck von außen.
Letztendlich, so hart wie es klingt, darf man halt auch im familiären Kreis Grenzen setzen und sagen, okay, ich finde es nicht in Ordnung, dass du diesen Druck auf mich ausübst, dass du mich da so bewertest. Wir leben in einer Gesellschaft, wo wir immer bewertet werden. Das ist, glaube ich, jedem bewusst. Es steht und fällt alles immer mit einem Urteil, mit Bewertungen, egal in welcher Branche. Und gleichzeitig habe ich aber zu bestimmen, wer mich bewerten darf und auf welchem Niveau. Weil es ist jetzt ein Unterschied, wenn die Eltern hinterfragen, hey, keine Ahnung, wie lief's denn und wie hast du dich vorbereitet, wie geht's dir damit und kann ich dich unterstützen, dass es das nächste Mal besser wird? Das ist was ganz anderes, als wenn einfach kommt, ja okay, du bist nicht gut genug, warum war es nicht besser? Wenn du nicht besser bist, dann. Es ist ein Unterschied, ob ich fürsorglich bin, unterstützend, Entschuldigung, oder ob ich total abwertend bin und eben noch mehr Druck ausübe und eigentlich geht es danach ja gar keinem besser. Und das ist immer das schwierigste Teil, das kenne ich auch aus meiner Berufspraxis. Mit der Family hat man immer die größten Themen. Das ist immer am schwierigsten und gleichzeitig ist es dabei auch am allerwichtigsten, eine Grenze zu setzen und sagen, hey, danke, dass ihr mich, keine Ahnung, vielleicht finanziell unterstützt oder auch nicht. Oder ich weiß, dass ihr mich liebt und dass ihr das nur gut meint. Gleichzeitig ist dieser Weg aber nicht der richtige, diesen Druck quasi auf mich auszuüben. Also man darf auch eben hier wieder unterscheiden, dass der Selbstwert, der darf halt stabil sein. Ich weiß, wer ich bin. Ich weiß, was ich gut kann. Ich weiß, was meine Werte sind. Und das andere ist der situative Leistungsdruck, dass ich quasi situativ für diese Situation bewertet werde. Und da darf ich halt eben Grenzen setzen und entscheiden, wer darf mich überhaupt bewerten. Und da wirklich konsequent und streng sein, weil es bringt uns halt einfach nichts und wir werden einfach nicht mental gesünder, wenn wir von jedem die Meinung zulassen und uns von jedem die Meinung anhören und uns mit jedem vergleichen. Dadurch werden wir alle krank. Das sieht man ja auf Social Media sehr schön, dass das jetzt eben nicht der Weg ist, wie wir gesünder durch diese Welt gehen können.
Natürlich beeinflusst uns unser Umfeld, aber es muss uns nicht dominieren, sondern wir müssen alleine bestimmen, wer sind wir. Und zum Abschluss wollen wir unseren Zuhörenden noch etwas mitgeben. Wenn du Studierende eine ermutigende Botschaft mitgeben könntest, wie würde sie lauten?
Sei freundlich und wertschätzend zu dir selber. Einfach sich selber gut behandeln, sich selber der beste Freund, die beste Freundin sein, dass man für sich selber merkt, man ist der wichtigste Mensch in seinem Leben und dass man sich nicht selber sabotiert, indem man sich mental schon selbst vernichtet und ablehnt und abwertet, sondern seid einfach stolz auf euch, behandelt euch gut, bereitet euch bestmöglich mental darauf vor und dass man sich nicht davon abhängig macht, wie man hier während des Studiums abschneidet, sondern dass man sich nicht darüber identifiziert, wer man ist, was man für Noten hat, sondern was man halt einfach für Stärken und für ein Wertesystem hat. Mhm. Also kurz zusammengefasst, seid einfach nett zu euch.
Okay, das ist eine starke Perspektive und wirklich wertvoll. Jetzt sind wir zum Schluss gelangt. Michelle, vielen Dank für dieses offene und unglaubliche wertvolle Gespräch. Ich glaube, vielen geht es nach dieser Folge ein Stück leichter mit auf jeden Fall. Und vielleicht hat euch die Folge gezeigt, dass ihr mit eurem Druck nicht allein seid und dass es Wege gibt, freundlicher mit euch selbst umzugehen. Wenn es mal schwer wird, atmet durch. Erinnert euch an eure Stärken und daran, dass ihr mehr könnt, als ihr denkt. Danke, dass ihr dabei wart und falls ihr gerade in der Prüfungsphase steckt, ihr schafft das. Toi, toi, toi.